Wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen, dann nutzen wir immer Daten. Also Daten sind ja eigentlich wie der Rohstoff für künstliche Intelligenz, für maschinelles Lernen. Wir haben eine Softwarekomponente, die wir auf der Maschine oder auf dem PC, Industrie-PC, an der Maschine installieren. Und wir haben eine zentrale Software, die im Endeffekt all diese dezentralen Systeme dann koordiniert. Es ist natürlich eine riesige Herkulesaufgabe, wirklich solche Systeme in den Markt reinzubringen, in den sehr konservativen Markt. Und da braucht der Maschinenbauer natürlich auch sehr viel Know-how, bis es dann auch dann so weit kommt in die Produktion. Ich glaube, es ist nicht so ein Gewinnen oder Verlieren. Ich glaube, es ist eher, wie schaffen wir es, KI vielleicht nicht nur isoliert zu betrachten als einen Bereich, sondern wirklich zu gucken, was können wir denn damit tun? Und dann unsere Kernindustrie, also eine Industrie wie der Maschinenbau, danach schauen, wie können wir denn dort mit KI Weltmarktführer werden, durch die Anwendung vielleicht auch neuester Methoden.
Herzlich willkommen zum Tech und Founder Podcast der Technologiefabrik Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Machine Learning, Natural Language Processing und Deep Learning. Mittels künstlicher Intelligenz werden Maschinen in die Lage versetzt, Entscheidungen zu treffen, Probleme zu lösen und ständig dazuzulernen. Das Ziel des Karlsruher Unternehmens Prenode GmbH ist es, Ingenieuren dabei zu helfen, ihre Maschinen bedarfsgerecht mit KI-Features auszustatten. Der Clou dabei, es werden keine Rohdaten von der einen zur anderen Maschine übertragen. Geschäftsführer und Mitgründer Dr. Robin Hirt zeigt uns heute, wie die Lösungen von Prenode genau aussehen und gibt uns einen Einblick in die Gründungsgeschichte seines Unternehmens und in seinen ganz eigenen Werdegang. Viel Spaß mit dieser Episode.
Herzlich willkommen zum Tech and Founder Podcast mit Robin. Hallo.
Ja, danke für die Einladung.
Gerne. Robin, du bist einer der Gründer von Prenode. Ihr unterstützt Maschinenbauer dabei, ihre Maschinen mit kundenspezifischen, auf künstlicher Intelligenz basierten Features auszustatten. Was ist euer Ziel dabei?
Ja, im Endeffekt, Maschinenbauer müssen natürlich heute auch innovieren, neue Services anbieten. Und künstliche Intelligenz bietet natürlich einen ganzen Fundus an Möglichkeiten, dem Kunden spezifisch wirklich auf seine Maschine, auf sein Anwendungsgebiet was zu bieten. Und da wollen wir helfen und das Ganze auch unter Betrachtung der Datensicherheit, was einer unserer Fokuspunkte ist.
Und wir spulen jetzt mal zurück. Deshalb die Frage, wie ist denn die Idee eigentlich zu Prenode entstanden?
Ja, ich glaube, das ist so ein typisches Karlsruher Unternehmen, auch aus der Forschung raus entstanden. Wir haben am KIT geforscht und was wir da im Endeffekt als Motivation hatten, war, wenn wir künstliche Intelligenz einsetzen, dann nutzen wir immer Daten. Also Daten sind ja eigentlich wie der Rohstoff für künstliche Intelligenz, für maschinelles Lernen. Und was halt in der Realität oftmals nicht so schön ist wie, sag mal, in der Theorie, die Daten, die liegen komplett verteilt überall in irgendwelchen Silos. Und was wir halt gesagt haben in der Forschung, da müssen wir Algorithmen oder Methoden entwickeln, um das in irgendeiner Art und Weise zu mitigieren. Und daraus ist im Endeffekt dann auch die Idee für Prenode entstanden, wie wir im Endeffekt künstliche Intelligenz bauen kann, also Services mit künstlicher Intelligenz, die halt eben von all diesen verteilten Datenquellen profitieren, die zum einen in der lokalen Umgebung auf einem Rechner einer Firma liegen, aber auch vielleicht in einem privaten Cloud-Umgebung beim Unternehmen B und vielleicht auf einem Smartphone bei einem Mitarbeiter. Und das war so die Motivation, aus der wir das gemacht haben. Und die Idee ist da wirklich aus der Forschung raus entstanden.
Und gab es noch einen zusätzlichen Impuls, der zur Gründung geführt hat?
Ja, also wir sind Forscher, wir leben das Ganze und wir haben natürlich auch viel Zeit dafür, die Systeme dann zu entwickeln. Also man kann da schon sich mit großen Teams dann zusammentun und dann eine Lösung für einen spezifischen Anwendungsfall zu generieren. Und das war so wirklich, wo wir gesehen haben, der Impact ist groß bei den Unternehmen, mit denen wir es gemacht haben in der Forschung, dann zu realisieren. Hoppla, wenn jetzt ein Unternehmen, ein normaler Maschinenbauer, der jetzt vielleicht nicht eine riesige AI-Abteilung hat, das auch machen möchte, wie macht denn der das? Und das ist halt extrem schwierig, extrem aufwendig. Und die Motivation mit Prenote war, das so einfach wie möglich zu machen, dass gerade in Deutschland, in Europa, wo wir so viele Industrieunternehmen haben, Maschinenbauer, die wirklich Weltklasse sind, dass die alle von diesen neuen Algorithmen und Methoden wirklich profitieren können. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Da haben wir den Pull vom Markt dann auch gehört und da haben wir dann auch Prenote ausgegründet.
Und wie ist jetzt heute genau eure Lösung? Wie sieht die genau aus? Wie profitieren die Unternehmen davon? Und was genau ist MLX?
Ja, also im Endeffekt, um es ein bisschen plastischer zu machen, die Maschinenbauer kommen zu uns und die wollen, wie gesagt, ein Service oder ein Zusatzprodukt für ihre Kunden entwickeln, welches in irgendeiner Art und Weise künstliche Intelligenz nutzt. Sei es jetzt eine Kamera, die automatisiert in das Bild verarbeitet oder eine Anomalieerkennung vor Ort an der Maschine. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Die kommen an die Daten im Endeffekt nicht dran bei ihren Kunden. Die haben tausende Maschinen im Feld und kriegen die Daten nicht einfach abgezogen, weil die Kunden da auch Bedenken haben. Und dann kommen sie zu uns. Und unsere Lösung MLX ist im Endeffekt ein dezentrales System. Wir haben eine Softwarekomponente, die wir auf der Maschine oder auf dem PC, Industrie-PC, an der Maschine installieren. Und wir haben eine zentrale Software, die im Endeffekt all diese dezentralen Systeme dann koordiniert. Und das ist im Endeffekt so dieser dezentrale Systemaspekt, den wir dann dem Maschinenbauer bieten. Und was der jetzt machen kann, der kann im Endeffekt ein Geschäftsmodell entwickeln, eine Software entwickeln, die diese künstliche Intelligenz nutzt, kann die Software lokal bei der Maschine einsetzen mit unserer Software und er muss seine Kunden nicht überzeugen, dass er all seine Daten quasi in die Cloud schickt, um sie dann quasi zu verarbeiten. Und was wir im Endeffekt auch noch wollen oder was wir in unserer Software abbilden, ist, dass jetzt wirklich Maschinen voneinander lernen können. Das bedeutet, wir sagen, die Rohdaten, die kriegen wir nicht raus. Wir kondensieren die Informationen in jeder lokalen Umgebung in einer Art und Weise, dass es ja keinen Aufschluss mehr gibt über die Rohdaten und nur das zentralisieren wir dann in die Cloud-Umgebung von uns. Und dort können wir es dann zusammenfügen und wieder zurückspielen. Und das ist natürlich super mächtig. Wenn wir jetzt Hunderte, Tausende, Zehntausend Maschinen im Feld haben, dann lernen die plötzlich voneinander, werden immer besser über die Zeit. Und man kann damit wirklich hervorragende KI-Systeme bauen, die immer robuster, sicherer und damit auch vertrauenswürdiger für die Menschen dann auch werden, die dann den Service on top nutzen, wie zum Beispiel die Anomalieerkennung.
Du hast jetzt schon konkrete Beispiele geliefert. Aus welchem Bereich kommen die Unternehmen, die das nutzen?
Ja, also gerade zu Beginn, ich meine, so ein Unternehmen ist ja auch immer so eine Evolution. Da lernt man auch viel dazu. Und gerade zu Beginn haben wir uns verschiedene Branchen angeschaut, sei es jetzt über den Finanzbereich, Versicherungsbereich, aber auch den medizinischen Bereich, wo wir auch schon Kunden hatten. Unser Fokus liegt tatsächlich auf dem Industriemaschinenbau, wo wir gesehen haben, da passt die Lösung am besten. Da haben wir uns seit einigen Jahren jetzt fokussiert. Und da sind die Maschinenbauer total aus verschiedensten Bereichen. Also die bauen Maschinen, die fräsen, schleifen, schneiden und so weiter. Also das ist tatsächlich ganz frei in dem Fall.
Wie können sich denn Unternehmen, die sich dazu entscheiden, auf Decentralized Machine Learning vorbereiten? Also was sind da die ersten Schritte, um sich vorzubereiten und welche Rolle übernehmt ihr hierbei?
Ja, also ich denke, das ist auch eine der Schwierigkeiten. Es muss natürlich eine gewisse Infrastruktur da sein. Wir sind im Maschinenbau ja auch in einem Feld, wo es Maschinen mit einer Lebensdauer von 10, 20, 30, vielleicht sogar noch mehr Jahren gibt. Das heißt, dort haben wir ein extremes Brownfield. Und wenn man sich auf diese neue hybride Welt, also ich habe nicht nur Cloud, sondern ich habe auch die lokale Edge-Umgebung, wenn man sich darauf vorbereiten möchte, dann ist es insbesondere wichtig auch zu gucken, wie kann ich lokal die Systeme ausstatten, also die Rechner tatsächlich ausstatten. Wie kann ich zumindest eine kleine Internetverbindung dann in die Cloud realisieren? Das ist also essentiell wichtig. Da muss man viel investieren. Und wir unterstützen ganz konkret dabei, den Maschinenbauer dabei auch nochmal zu beraten. Wie könnt ihr das realisieren? Was braucht ihr als Mindeststandard? Und wir führen natürlich auch den Maschinenbauer, ob das jetzt ein riesiger ist, die größten oder ob es jetzt ein kleiner ist, dann auch heran mit, sag mal, Schritt für Schritt Projekten, dass wir das auch relativ fix dann auch profitieren können von so dezentralen maschinellen Lernen.
Also da nehmt ihr wirklich eine beratende Funktion ein?
Absolut. Ich meine, im Endeffekt, wenn wir Unser Ziel ist es nicht, mit 200 Maschinenbauern zusammenzuarbeiten. Wir sind auch ein kleines Unternehmen, sondern wir arbeiten mit einer Handvoll an ausgewählten Maschinenbauern zusammen in langfristigen Partnerschaften, weil wir halt auch sagen, es ist natürlich eine riesige Herkulesaufgabe, wirklich solche Systeme in den Markt reinzubringen, in den sehr konservativen Markt. Und da braucht der Maschinenbauer natürlich auch sehr viel Know-how, bis es dann auch dann so weit kommt in die Produktion. Und wir unterstützen natürlich auch gerne mit dem, was wir in der Zeit, die wir jetzt auch schon kurze Zeit natürlich, aber am Markt sind, den Maschinenbauer super gerne.
Du hast es schon ein bisschen angesprochen, die Datensicherheit. Ja. Warum ist die Gewährleistung von Datensicherheit und Privatsphäre denn so wichtig?
Ich denke, das ist was wir in Deutschland oder in Europa, aber auch weltweit noch viel, viel mehr spüren werden. Und wir spüren es heute schon. Cybersecurity oder Sicherheit vor Hackern, Sicherheit vor Angriffen auf Systeme, das wird einer der wirklich schwerwiegenden Risiken sein, die wir da erfahren werden. Und Datensicherheit ist natürlich eines der größten Punkte dabei. Wenn ich als Maschinenbauer Systeme entwickle, die Daten meines Kunden dann verarbeiten und ich gewährleiste die Sicherheit nicht, dann habe ich ein riesiges Problem. Das kann teilweise ganze Betriebe lahmlegen und es hat auch schon in der Vergangenheit Betriebe lahmgelegt. Und ich denke, dahingehend ist es extrem wichtig, in diesen dezentralen Gedanken auch reinzugehen, vielleicht nicht immer dieses riesige Datensilo anzustreben, die Datenkrake zu werden als Maschinenbauer. Das sagen wir, das wollen wir eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich ein riesiges Problem. Wir sagen, wir wollen dezentrale Systeme lokal gekapselt, die Daten dort halten, wo sie produziert werden und dadurch auch eine Art von Security by Design dann auch zu realisieren. Das sagen wir, ist eines der wichtigsten, Trends auch im Markt dieser dezentralen Systeme. Das sehen wir auch bei der Corona-Warn-App, die ja auch ein dezentrales System ist. Jeder Datenproduzent bleibt in der Ownership seiner Daten. Und das ist ein Prinzip, das wird in den nächsten Jahren durch die Decke gehen.
Weil es eben immer schlimmer wird, auch mit den Hackerangriffen. Ne?
Absolut, und weil Daten natürlich auch an sich einen riesen Mehrwert bieten für jeden Einzelnen. Mhm. Und das ist auch gerade für Unternehmen besonders wichtig.
Ja. Wenn wir es schon von der Zukunft haben, lass uns mal einen vorsichtigen Blick in die Glaskugel werfen. Wo würdest du mit Prenote gerne hin und was wollt ihr in Zukunft erreichen?
Also ich denke, unsere Mission ist es als Unternehmen, dezentrale KI-Systeme wirklich zum Standard werden zu lassen. Gerade in einer Welt wie jetzt oder in einer Region in Deutschland, in Europa, wo Datensicherheit, Datenschutz und die Hoheit der Daten so eine große Rolle spielen, glauben wir, dass es der Kerntreiber auch sein wird. Und da wollen wir uns natürlich als Prenote, als einer der Vorreiter in dem Bereich auch wirklich dann im Markt als der de facto Standardanbieter für dezentrale KI oder Machine Learning Infrastruktur auch etablieren. Das ist natürlich eine riesige Vision, aber ich sag mal, als kleiner Player ist es nur bis zum gewissen Grad möglich. Und was wir halt sagen, das geht nur über Partnerschaften. Also wir versuchen natürlich immer auch mit den großen Maschinenbauern uns dann aufzupartnern, aber auch mit anderen großen IT-Herstellern. Da glauben wir wirklich, dass wir das bewegen können und dass es auch wirklich im Markt gebraucht wird.
Also ein stetiger Prozess, weiterzuwachsen.
Ja, absolut. Ja, natürlich. Ich glaube, man muss das auch. Also es gibt ja die riesigen Anbieter wie Microsoft Azure, es gibt Google Cloud, es gibt AWS. Und das sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt sind US-amerikanische Unternehmen. Da ist natürlich auch die Frage, inwieweit wir uns in Europa komplett abhängig machen wollen von solchen Systemen und inwieweit es vielleicht auch Sinn macht, teilweise diese komplette Cloud Trend etwas zu durchbrechen. Und dann, ich glaube, wir müssen da als Europäer, als deutsche Unternehmen auch wirklich die Flagge hochhalten und da auch ambitioniert denken.
Und neu denken.
Und neu denken, auf jeden Fall, ja.
Immer ganz spannend ist es für uns zu erfahren, wie du dazu gekommen bist, in diesem Feld zu arbeiten und was du vorher gemacht hast.
Ja, also ich glaube, ich hatte jetzt nicht unbedingt den geradesten Weg am Anfang. Also ich habe eigentlich mich immer für IT interessiert, wie wahrscheinlich ganz viele. Ich habe mich relativ früh auch dann selbstständig gemacht. Also mit 16 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht.
Oh, okay.
Genau. Und also ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald, aus dem Kinzigtal, wirklich aus einem kleinen Dorf. Und da gibt es natürlich auch im Kinzigtal, Schwarzwald extrem viele Unternehmen, die größer sind, als man manchmal denkt. Mhm. Und meine Motivation war es damals, okay, wie kann ich diesen Unternehmen helfen, IT-Systeme zu entwickeln, also wirklich als Softwareentwickler, aber wie kann ich auch Daten verarbeiten? Das war ein kunterbunter Mischmasch und das habe ich wirklich einige Jahre gemacht, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, naja, in Deutschland braucht man auch für eine gewisse Credibility auch einen Studienabschluss. Und wollte dann auch so ein bisschen mehr nach der Theorie erfahren. Und dann bin ich ans KIT gekommen und habe da eigentlich, bin total aufgeblüht, KIT, eine super Universität, habe dort meinen Bachelor gemacht, Master gemacht. Und dann habe ich was gemacht, was ich mir eigentlich geschworen habe, was ich nie tun werde. Und habe meinen Doktor dort noch gemacht.
Warum hast du dir geschworen, das nie zu tun?
Ich bin eigentlich im Herzen ein Praktiker, ein Problemlöser und kein Theoretiker. Mhm. Aber es hat mich dann doch in der Hinsicht so gepackt, weil ich wirklich für das Thema total gebrannt bin. Also das war wirklich das Thema des dezentralen Lernens. Es war irgendwie damals noch viel kryptischer, viel theoretischer, als es jetzt heute teilweise vielleicht noch ist. Aber es hat mich gepackt und gedacht, da muss ich irgendwas tun, da muss ich mich noch entfalten und hatte dann auch wirklich das Glück, da auch mein Doktorvater Gerhard Zatzka, der mich da super unterstützt hat, mein Postdoc Niklas Kühl, die wirklich viel getan haben, da, damit wir da wirklich vorankommen. Und es war einfach, hat mich gepackt und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich meinen Doktor. Und da wirklich immer nebenher, auch während dem Studium, habe ich praktisch immer gearbeitet. Also jetzt auch in verschiedenen jungen Unternehmen, die jetzt auch schon hier im Podcast waren, wie SafeBits zum Beispiel. Und für mich war es da wichtig, Theorie und Praxis immer so im Zusammenspiel zu haben. Genau.
Ja, und es hört sich nach einer großen Leidenschaft von dir an, deswegen ging dann die Theorie auch ganz gut, ne?
Ja, genau, ja. Ja, die Theorie ging ganz gut. Es macht mir immer noch sehr viel Spaß, auch gerade in der Forschung dann mich auch zu bewegen. Wir machen auch viel in der Forschung gemeinsam mit dem Forschungszentrum Informatik, jetzt aber auch dem KIT natürlich oder auch mit Hahn Schickert in Villingen-Schwenning. Das ist für uns auch eine Leidenschaft weiterhin, das ist auch in der DNA unserer Company, aber ich sag mal, es ist schön, den größeren Teil des Tages dann mit praktischen Problemen sich auch zu beschäftigen.
Ja, und du bist dann nicht im Kinzigtal gelandet mit Prenote, sondern in Karlsruhe. Ja. Warum habt ihr euch für den Standort Karlsruhe jetzt abgesehen vielleicht vom KIT logischerweise entschieden? Also was ist der Reiz, hier zu sein mit der Firma?
Also ich denke, mit Karlsruhe hat man so eine wirklich hervorragende Kombination eigentlich aus wirklich exzellenter Forschung, also wirklich sehr guten Forschern, einer sehr guten Lehre, also für uns auch extrem wichtig für Talente, also neue Talente zu gewinnen, auch am Zahn der Zeit dran zu bleiben mit den neuen Hires, die wir haben, aber dann auch die ganzen Industrieunternehmen, die hier ansässig sind. Also wir haben in Karlsruhe wirklich Unternehmen, die sind technologisch wirklich Bombe und das ist ein super Ökosystem, was wir in Karlsruhe uns gemeinsam aufgebaut haben mit Netzwerken, die wirklich einem gerade als junges Unternehmen super helfen. Und da hat sich die Frage wirklich nur ganz, ganz kurz gestellt, aber einfach nur, weil man sie sich mal stellen sollte, geht man in Karlsruhe weiter, also als Ur-Karlsruhe war das natürlich naheliegend, oder schaut man sich auch andere Ökosysteme an? Da gibt es natürlich auch vieles, was aufkommt. Aber diese Dichte an Technologie-Know-how, an Technologietransfer in die Praxis, das war für uns in Karlsruhe einfach unmatched. Und deswegen war auch die Entscheidung Karlsruhe. Und wir haben es bis jetzt auf keinen Fall irgendwann bereut. Also fühlen uns hier wirklich super wohl. Und in der heutigen Zeit ist es ja jetzt auch nicht so, dass man irgendwie nur in Karlsruhe ist. Also wir können natürlich jetzt global operieren. Das ist ja natürlich auch was, wo man immer auch schauen muss, wo ist die Basis und wo erweitert man sich dann. Also so sehe ich das zumindest.
Habt ihr denn vor, mal einen zweiten Standort zu eröffnen irgendwo? Also ist das sowas im Gespräch? Oder?
Da sind wir noch zu klein für. Aber nee, was ich tatsächlich meine ist, also wir haben auch Leute, die wir jetzt gerade während der Zeit, wo wir eben nur remote arbeiten konnten, dann auch aus Kaiserslautern beispielsweise geheirat haben. Das ist halt der Vorteil, es ist ja nicht nur Karlsruhe. Es ist ja eigentlich
mittlerweile. Kann man sich überall heutzutage
Und auch von überall aus arbeiten.
Von überall aus arbeiten, ja. Künstliche Intelligenz, kurz KI, führt in Deutschland immer wieder zu Diskussionen, ne? Die einen sagen, wir sind da rauf und dran, den globalen KI-Wettbewerb zu verlieren. Andere sagen, wir sind auf Kurs. Wie beurteilst du unseren Stand in Sachen KI? Also haben wir Nachholbedarf oder denkst du, wir sind in Deutschland auf einem guten Weg?
Also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen wie viel wird in KI investiert. Und ich glaube, wenn man die Zahlen sich anschaut in Europa, in Deutschland, da wird schon viel investiert. Aber wenn man sich jetzt mal USA anguckt, auch in China anguckt, da wird dann einfach ein Faktor, der riesig ist, dann auch mehr investiert. Mhm. Und das sind halt Forschungsinitiativen, das ist Grundlagenforschung, das ist aber auch wirklich praktische angewandte Systeme, die entwickelt werden. Das ist schwierig da im Endeffekt. Wenn man es danach sieht, dann sind wir auf jeden Fall in einer nicht so guten Lage. Mhm. Wenn man aber sieht auch, wer da in den Elite-Universitäten teilweise sitzt, MIT und dergleichen, dann sind es doch auch sehr viele deutsche Forscher, die oder auch Kooperationen mit deutschen Universitäten, sehen wir am KIT ja auch. Ich glaube, da haben wir schon einiges an Fundus im Wissen, in der Research für die Größe an Unternehmen, an Land, was wir sind, auch da. Ich glaube, es ist nicht so ein Gewinnen oder Verlieren. Ich glaube, es ist eher, wie schaffen wir es, KI vielleicht nicht nur isoliert zu betrachten als einen Bereich, sondern wirklich zu gucken, was können wir denn damit tun? Und dann unsere Kernindustrie, also eine Industrie wie der industrielle Maschinenbau, danach schauen, wie können wir denn dort mit KI Weltmarktführer werden, durch die Anwendung vielleicht auch neuester Methoden. Wir schaffen es vielleicht nicht, immer die aktuellsten, neuesten Algorithmen im Wochenrhythmus rauszubringen. Okay, aber vielleicht ist das nicht das Ziel. Vielleicht müssen wir es auch einfach schaffen, die Anwendung der künstlichen Intelligenz so weit voranzubringen, dass wir auch von der Technologie mit unseren Stärken kombiniert dann eben in einzelnen Branchen oder in großen, wichtigen Branchen für uns dann auch die Marktführerschaft auch erobern. Und ich glaube, das ist auch nicht so unrealistisch, weil Methodik alleine ist Methodik. Okay, aber wir brauchen immer die Anwendung. Und die Anwendung, da sind wir super stark drin. Da, glaube ich, haben wir sehr gute Chancen und machen wir momentan auch schon sehr, sehr vieles, auch da voranzukommen. Ich glaube, es ist immer schwierig, das so schwarz und weiß in Gewinnen und Verlieren zu sehen. Das machen die vielleicht andere Länder lieber. Wir Deutsche, wir differenzieren ja gerne. Also,
das stimmt. Das stimmt. Wenn du auf euren Weg bis heute zurückblickst, was ist dein wichtigster Tipp für andere, die gründen möchten? Also wir haben ja viele Startups, die uns auch zuhören. Was würdest du ihnen empfehlen?
Also ich glaube, das Wichtigste ist, immer mit dem potenziellen Kunden zu arbeiten. Also egal, wie technologisch fortgeschritten man denkt, man ist oder wie toll die Algorithmik ist, die man macht. Und gerade in Karlsruhe gibt es ja so viele tolle Unternehmen und ich nehme mich da auch ein, das ist wirklich ein hartes Learning. Egal, wie komplex die Lösung ist, es ist egal erstmal, man muss mit den Kunden sprechen. Und am besten am ersten Tag an mit potenziellen Kunden sprechen. Was braucht ihr? Wie können wir die Technologie zugänglich machen? Was braucht ihr nicht? Und dann im Endeffekt auch die Lösung dementsprechend zu entwickeln. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Learnings. Und was ich auch noch gelernt habe, das eine ist, man weiß es, dass es so ist. Man muss mit den Kunden arbeiten. Das wussten wir damals auch schon. Aber man muss es halt auch machen. Mhm. Man muss es dann am eigenen Leib manchmal einfach dann auch erfahren. Und da haben wir auf jeden Fall einiges an Learnings hinter uns, kann man auch mal so sagen, ne, dass man da.
Und auch mal Rückschläge erleiden.
Ja, ne? Ja, Rückschläge ertragen, das ist besonders wichtig. Ich glaube, das ist einer der Hauptdinge, die man verstehen muss, dass es da selten immer einen Gold Run gibt, wo man dann nur Erfolge hat. Es gibt eher mehr Rückschläge und die Frage ist, in welche Richtung bewegt man sich dann und wie geht man damit um? Auf jeden Fall.
Letzte Frage schon. Was ist denn deine schönste Erinnerung, wenn du an deine Gründerzeit denkst und wofür bist du heute ganz besonders dankbar?
Das ist eine sehr schwere Frage. also es ist ja extrem viel, was immer passiert in so einem Gründeralltag. Was ist der eine Moment, der dann irgendwie besonders, wo man sich besonders gefreut hat? Ich glaube, das ist gar nicht so, wenn ich jetzt einen Moment nennen sollte, in den ich gerne zurückblicke, dann ist es ganz zu Beginn, als wir wirklich bei mir in der Wohnung irgendwo im Arbeitszimmer mit 5 Leuten an einem Tisch, der viel zu klein war, dann gesessen sind und da irgendwas zusammengezimmert haben und dann auch ein Whiteboard in der Ecke irgendwo aufgestellt haben. Das war einfach ein schöner Moment. Der war toll, weil da wirklich Leute zusammengekommen sind, die Spaß an was hatten, die eine Vision hatten und wo wir echt hart dran gearbeitet hatten. Und ich glaube, da bin ich auch heute noch super dankbar. Wir sind jetzt 3 Jahre alt geworden, jetzt vor ein paar Tagen. Und das war auch ein schöner Moment, da bin ich super dankbar für. Und das ist mein Team. Also im Endeffekt, wenn man da so in eine Runde schaut, lauter super toller Leute mit super Skillsets, die einfach so gut sind und dann auch sieht, wie das Spaß macht, mit denen zu arbeiten. Ich glaube, dafür bin ich besonders dankbar, weil das Team ist eines, das ist das Wichtigste eigentlich bei so einem Endeavor wie einem Startup, einem jungen Unternehmen. Das muss passen. Und da bin ich super dankbar dafür, dass ich so tolle Leute habe, die da jeden Tag an der Mission auch arbeiten.
Danke, Robin, dass du bei uns warst heute. Und wie immer gibt's in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Robin und Prenote zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast@technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.